Nagold, meine ich, haben die auch damals von Altensteig hier die Gemeinde Gründung geschaffen, zumindest so viel meine Info. Und ich bin jetzt knapp vor der Rente, noch 2 Jahre muss ich durchhalten und habe so viele Ideen noch, was ich alles machen will, dass ich glaube, auch nach meiner Rente weiterarbeiten muss. Berufung spricht Gott ja nicht aus nur für eine gewisse Zeit, sondern einfach, das ist eine Lebensaufgabe, wenn Gott auch in Einzelpersonen eine Berufung spricht, in unterschiedlicher Art und Weise, welche Gaben man hat oder so, dann gelten die nicht bis zur Rente und danach ist gut. Also für alle, die, ich sehe alles, glaube ich, Durchschnitt ist hier heute 30, 20, Entschuldigung. Gerne geschehen. Freut mich wirklich, so viele junge Leute zu sehen. Und bin verheiratet mit Conny, sitzt auch in der zweiten Reihe hier, habe 2 erwachsene Kinder und 5 Enkelkinder, also von da reich gesegnet. Und die wohnen alle hier in Baden-Württemberg, ganz einfach. Wir haben die Kids mal, als wir im Bergischen Land waren, einfach mal rausgerissen, so mit 14, 15, und gesagt, kommt mal noch mal mit uns. Das ist auch für Pastoren nicht immer so einfach, familiär das alles so einzubinden, bevor die sich irgendwo befreunden oder irgendeinen Job machen und wir sie dann verlieren. Also wir haben es, glaube ich, richtig gemacht, meine ich jedenfalls. Ansonsten bin ich mit Leidenschaft Prediger, ich bin mit Leidenschaft Christ und ich bin mit Leidenschaft auch ein Pfingstler, für alle diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, wow, was für ein Typ. Also ich springe jetzt hier nicht irgendwo die Wände hoch oder sonst irgendwas, sondern ich glaube daran, dass ohne den Heiligen Geist nichts passiert in einer Gemeinde. Und ohne diese Gabenfülle selbst auch nichts zu bewegen ist. So glaube ich und möchte euch ermutigen, auch da ein Stück weit zurückzufinden. Das ist soweit zu meiner kurzen Einleitung und mit einer kleinen Ermutigung. Jetzt zu dir, Jonas. Lieber Jonas, ich weiß nicht, ob Familie hier oder an dem Livestream sind oder Freunde, die jetzt vielleicht zuschauen. Liebe Gemeinde, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich denke mal, dass unsere Technik jetzt dieses Bild mal präsentiert. Ich habe ein Bild mitgebracht aus der Stadt Bad Herrenalb. Mir ist dort aufgefallen, dass auf einer Klosterruine eine Fichte wächst, eine Kiefer wächst, die vor 200 Jahren damals irgendwie als ein Samenkorn angefangen hat. Wie ist das da reingekommen? Das weiß wahrscheinlich keiner. Schade, ihr habt alles hier hell, also man kann nicht so richtig sehen. Ihr könnt das in etwa anschauen, gell? Seht ihr es? Danke, das reicht mir schon. Ich sehe es hier super gut auf meinem Bildschirm. Da irgendwo ist mal ein Samenkorn reingefallen und das hat dann irgendwie sich durch die Mauerritzen das Erdreich gesucht. Warum? Weil nur im Erdreich wirklich Wasser und Nährstoffe sind und steht jetzt schon 200 Jahre dort in Bad Herrenalb. Wenn ihr mal dahin kommt, müsst ihr das unbedingt mal anschauen. Eine Chance für die Kiefer war, dass sie den Boden und damit die Quelle findet. Und wenn ich heute über eine Person nachdenke und reden will, dann ist das ähnlich eine Person, die eigentlich keine Chance hatte, überhaupt jemals in seine Berufung reinzukommen. Eine Lebensgeschichte, die ich beeindruckend finde, und zwar das Leben Josef. Ich skizziere das mal mit einigen Gedanken und ich hoffe, dass wir am Ende dann wissen, worum es da wirklich geht, auch für unser Leben. In der Prophetie spricht Jakob ja den Segen aus über alle seine Söhne, über alle seine 12 Söhne. Und in 1. Mose 49, wir können es jetzt auch nachlesen, in Vers 22, da lesen wir eine prophetische Sicht, die er damals getroffen hat, die einerseits auf die Vergangenheit zurückging, aber die Zukunft lag noch vor Josef. Und da heißt es in einem sehr prägnanten Satz in der neuen Genfer Übersetzung, Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Weinstock, der an der Quelle üppig treibt und seine Mauer überwuchert. Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Weinstock, der an der Quelle üppig treibt und seine Mauer überwuchert. Übrigens, das ist gute Nachricht, nicht Neue Genfer. Die gibt es noch nicht in allen Teilen des Alten Testamentes, für alle, die jetzt aufgepasst haben. Hey, was für eine Prophetie, was für eine Berufung, was für eine Berufung auf diesen Menschen, den Gott vorzeichnet, aber Leute, wir wissen, wie es im Leben ist, Gott sagt nicht immer, wie das dann in den Tälern ausschaut. Was musste dieser Josef alles durchleben, bevor das alles in Erfüllung gehen konnte? Nun, seine Geschichte ist nicht vergleichbar mit unserer Geschichte. Wir werden vielleicht ein paar Dinge finden und Herausforderungen in unserem Leben. Ich hoffe zumindest, ist auch mein Gebet heute Morgen gewesen, dass Gott über diesen Weg unser Herz erreicht und vielleicht sogar an Stellen kommt, wo wir in der Regel gar nicht hinschauen können. Was Gott dir zumutet, das mutet er nicht anderen zu. Auch das ist wichtig. Was Gott Pastoren zumutet, auch einem Jonas, seiner Frau zumutet, Nadja, das mutet er nicht jedem zu. Und auch nicht, was er einer Gemeinde zumutet, mutet er auch nicht jeder anderen Gemeinde zu. Von daher, es gibt diesen individuellen Weg, den Gott mit uns geht. Aber was vergleichbar ist, was mit Sicherheit vergleichbar ist in allen Bereichen, wir alle stehen in der Herausforderung, an Situationen zu wachsen. Hier heißt es beim Josef, er wird seine Mauer überwuchern. Das heißt, Josef steht an der Mauer, vielleicht ist sein Erdreich etwas steinig, der Schatten ist vielleicht über sein Leben, aber er wächst und wuchert über diese Mauer hinweg. Und das ist genau der Gedanke, der uns alle betrifft. Wir wachsen an Herausforderungen, wir wachsen, um das auch so zu sagen, auch an Schwierigkeiten. Wir wachsen auch an den Unmöglichkeiten unseres Lebens. Daran beweist sich eigentlich, was da geschieht. In der Apostelgeschichte lesen wir hier von diesem Josef. Die Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef, verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus, in die er geriet. Er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde Der Pharao war von Josefs Weisheit so stark beeindruckt, dass er ihm das höchste Regierungsamt Ägyptens anvertraute und ihn zum Verwalter aller königlichen Güter machte. Der Anfang sah nicht so gut aus. Das Ziel, hey, das war toll. Man könnte sagen, die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Also ich ehrlich gestanden, jeder träumt von uns doch, auf irgendeine Art eine Geschichte zu erleben. Da war irgendwie der Beginn, der nicht so super war, aber am Ende, da ist doch was. Und wir lesen solche Geschichten gerne, begeistern, lassen uns träumen, wecken Sehnsüchte. Aber in der Regel, und das ist genau der Punkt, in der Regel übersehen wir, dass zwischen den Berggipfeln ganz viele Täler liegen und möglicherweise auch ganz dunkle Täler liegen und auch nicht so ganz schöne, sondern furchteinflößende. Gott gab also diesem jungen Josef einen Traum, einen kleinen Einblick. Gott öffnete so einen kleinen Türspalt oder er konnte mal durch das Schlüsselloch gucken, was kommt denn da auf mich zu? Aber mehr nicht. Alles andere lag vollkommen im Dunkeln, sodass er das nicht wusste und er musste auf, wie wir jetzt in der Corona-Zeit, auf Sicht fahren. In jeglicher Hinsicht, wir wissen nicht, was morgen, welche Regeln, wie werden wir uns verhalten, auch als Gemeinde, ganz, ganz schwierige Zeit. Aber wir lernen ja daraus so viel mehr, so glaube ich, dass wir das so sollten. Also Gott gab dem jungen Josef einen Traum, einen kleinen Einblick vom Verlauf seines Lebens, wie Gott es manchmal auch tut, durch prophetische Rede, durch Ermutigung von irgendeinem, durch die Bibellese, eine kleine Kostprobe vom Verlauf gibt. Aber Jakob bekommt damit einen Blick hinter die Kulissen. Gott stellt in der Regel wie so eine Bühne, stellt er etwas um uns herum. Und wir sehen manchmal nicht den eigentlichen Kontext. Wir haben auch manchmal Sorge, dass das alles zeitlich alles richtig läuft und machen Gott auch Druck, jetzt muss mal was passieren hier. Während Gott sagt, pass mal auf, ich muss da nochmal den Ständer hier, da muss das Keyboard, hier muss noch das Schlagzeug aufgestellt werden. Ich brauche eine Szene, eine Kulisse baue ich auf, um Menschen, damit es gelingen kann. Gott erwischte ihn, diese Prophetie bei den Schafen. Ein langweiliger Tagesablauf wird durchbrochen. Josef bekommt so eine Vorahnung. Und wir wissen, dass immer da, wo Gott uns eine Vorahnung gibt, schafft er eine Vorsorge für etwas, eine Fürsorge für das Reich Gottes. Wir denken an Hiob. Hey Leute, der Hiob, der war ein Freund Gottes, der war gut drauf. Der Teufel kam zu ihm und hat ihn angeschwärzt. Guck mal hier, der ist doch noch so gut drauf, weil du ihn segnest. Nimm mal den Segen weg und du wirst sehen, hey, da ist nichts dran. Der flattert im Wind wie eine Fahne. Hey, da wird nichts rauskommen. Und Gott liest das mal zu. Und das sind ja viele Dinge, die Gott auch zulässt, ganz bewusst. Drehte den Spieß aber am Ende um und machte Hiob letztendlich reicher, als er jemals vorher war und segnet ihn mehr als je zuvor. Wir merken, wie hier in diesem Dunkeln etwas aufgebrochen wird und das Buch Hiob ist für viele zum großen Segen geworden. Was wäre, wenn es Hiob nicht gegeben hätte, wenn es diesen Ansatz nicht gegeben hätte? Oder denk doch mal an Maria und Josef. Das Steuergesetz damals brachte Maria und Josef nach Bethlehem, damit Jesus dort, wie im Alten Testament vorausgesagt, geboren werden konnte. Was wäre, wenn sie nicht weggezogen wären? Verstehen wir? trotzdem sehr stressig für die beiden, das Ganze zu durchleben. Oder denken wir überhaupt an unseren Herrn Jesus Christus, der gekreuzigt und ermordet wurde. Der Teufel, der sich die Hände rieb und sagt, jetzt habe ich ihn ausradiert. Und Gott kehrt das Ding um und bediente sich dieser Gräueltat zu unserer Erlösung. Gott sei Dank, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Hätte auch abkürzen können im Garten Gethsemane, hey, als der Kelch so an ihm vorüberging, keine Ahnung in welcher Form, hätte er sagen können, tut mir leid Gott, nicht mit mir. Du kannst mit allen rechnen, aber nicht mit mir. Interessant, wichtig war, dass Jesus sich dazu stellt. Wir können die göttliche Vorsehung bei dem Evangelisten Philippus sehen, der zum Kämmerer geschickt wird, der auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Äthiopien war. War es ein Zufall, dass dieser gerade Jesaja 53 las, oder? Nein. Philippus stellte sich an den Wagen und konnte ihm dienen, weil Gott ihn zur rechten Zeit gesetzt hat. Aber das war alles nicht im Plan von Philippus. Daran hat er nicht überlegt, wie wird das werden. Oder denken wir an die Gefangenschaft von Paulus. Wir verdanken ihm 4 Briefe des Neuen Testaments, die aus der Gefangenschaft geschrieben wurden. Epheser, Philippa, Kolosser, Philemon. Wären jemals diese Briefe geschrieben worden, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre? Oder denken wir an die Verbannung des Johannes auf der Insel Patmos. Bescherte uns das großartige Buch der Offenbarung. Ich will damit nur einen kleinen Einblick geben. Leute, wir wissen nicht am Anfang, was am Ende unterm Strich rauskommt. Und alle diese Personen hatten etwas gemeinsam. Sie haben ihre Berufung angenommen. Sie sind ihren Weg gegangen, trotz Gegenwind, trotz Schwierigkeiten. Und damit schuf Gott eine Möglichkeit. Hier beim Leben Josefs war das, dass er von seinen Brüdern in die Zisterne gesperrt wurde. Er sollte eigentlich dort sterben. Das war der Plan der Brüder. Man muss ja auch sich vorstellen, also der kleine Josef, er hatte da so 2 Träume und würde man sagen, so Teenie-mäßig, hallo, ich werde mal irgendwie über euch regieren und so, was weiß ich. Also wie immer so ein Teenie so ist, so in seiner mutigen Art und Weise. Und da haben die Brüder gesagt, bevor der, dann geht, den radieren wir aus. So ein hochmutiger Typ, so ein Großmaul. Also da ist auch ein Stück sicherlich menschliche Schwäche drin, aber sie haben ihn in die Zisterne gesperrt und Gott lenkte es so, dass er das höchste Regierungsamt in Ägypten bekam, um die Kornspeicher zu verwalten und damit auch das Volk Israel vor der Hungersnot am Leben zu retten. Wow, was für eine Lebensbiografie, würde man sagen. Und wenn wir wüssten, wozu Gott uns gerade durch ein Tal schickt, würden wir möglicherweise erstmal Njet sagen. Nicht mit mir, Gott. Das kannst du mit meinem Nachbarn machen oder dem, aber nicht mit mir. Es ist gut, dass Gott nicht immer alles sagt. Es ist gut und das ist seine ermutigende Art, dass er uns die Berggipfel zeigt, was passieren kann, was möglich ist. Und er lässt mal die Täler raus. Und dann ist es wichtig, dass wir mit ihm durch die Täler gehen. Aber er lässt in dieser Zeit wahnsinnig tolle Sachen passieren, auf seine souveräne Art und Weise, um seinen Willen zu offenbaren. Und am Ende wird es uns zum Segen. Und was noch viel wichtiger ist, wir merken, dass Gott in allem, was wir durchleben und manchmal auch an Menschen oder durch Situationen erleiden, dass Gott klüger ist als unser Widersacher, der Satan. Dass Gott klüger ist als alle Umstände. Dass Gott klüger ist, jeglicher Mensch, der mit uns im Leben steht. Er zwingt sie letztendlich, seine Beschlüsse zu folgen. Josef steht also in dem Moment der Vorschau auf sein Leben mitten, im Garten, im Blitzlichtergewitter oder auf dem roten Teppich des Lebens, befindet sich in keinster Weise davor, sondern erstmal an der Mauer, so wie es ich das übertrage mal, an einer Mauer, vielleicht im Schatten eingezwängt, unsichtbar, etwas verloren in der Lebenssituation. Skizziere mal diese 3 Mauern, die ich glaube, an denen Josef herangewachsen ist. Vielleicht entdeckst du auch so 2, 3 Situationen in deinem Leben, woran du wächst. Ich kann in 40 Jahren Gemeindeleitungserfahrung sagen, was mir geholfen hat. Und wenn ich diese Situation nicht gehabt hätte, und Leute, das sind keine immer einfache Geschichten gewesen, wenn ich diese nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht hier oder niemals Pastor geblieben. Niemals, niemals. Josef wurde verraten. Gut, wir haben vorhin gehört, er war nicht ganz unschuldig daran, als er seinen Traum erzählte, dass sie einmal vor ihm niederfallen würden und Ja, man könnte sagen, das musste ja schief gehen, gerade unter Brüdern. Wie ist da so die Rivalität und Neid und so? Kennt ihr das auch noch? So drei Brüder, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Wenn das Cola gab, und das gab es selten mal als Kinder damals, dann wurden die Gläser nebeneinander gestellt und dann wurde geguckt, dass der Eichstrich wirklich gleich ist. Und manchmal haben wir den selbst noch rangezogen. Also, hey Leute, das ist Neid pur. Ich gönne meinem Bruder nicht mehr. Ja, so haben wir gearbeitet. Ich denke ihr nicht, ihr seid ja alle sehr geistlich und gereift. Richtig, danke. Ich fühle mich immer wohler in einem Setting von ganz ehrlichen Menschen. Da war viel Neid, Eifersucht, Missgunst. Jakob hatte Josef einen bunten Rock genäht. Also meine Güte, besser ging es doch nicht. Bevorzugt vor den anderen Brüdern, meine Güte. Vielleicht kennen wir dieses Setting auch in anderen Situationen unserer Gemeindeleben. Wie oft hat man sich verglichen mit dem Pastor, mit der Gemeinde, wenn wir doch schon da wären und hier und da und dort. Dieses Vergleichen kennen wir. Manchmal fühlen wir uns auch verraten, vielleicht von Menschen, manchmal vielleicht auch von Gott. Wie kannst du mich hier hinstellen? Ja. Hey, wie kann man an solchen Mauern wachsen? Ich erzähle euch eine kurze Geschichte in meinem ersten Vikariatszeit. Nach 2-3 Jahren war ich in Ostfriesland gewesen, in der Diaspora, so habe ich, sage ich das immer. Ich hatte so das Gefühl, dass ich vom theologischen Bibel, TSB, also theologischen, unserer theologischen Anstalt in Erzhausen, oh Mann, jetzt habe ich mich beinahe verhaspelt hier, früher hieß das Beröhr, nur Beröhr. Ich fühlte mich verraten von damaligen Leitern, mich da nach Ostfriesland zu schicken, wo es wirklich mehr Kühe und mehr Tiere gab als Menschen, auf irgendeinem Landstück, wo also wirklich nicht viel los war. Die nächste Pommesbude war 40 Kilometer entfernt, das nächste Kino war 40 Kilometer, die nächste Stadt war Oldenburg. Also ehrlich, und nichts lief da, da war nichts los, ja, gar nichts. Ja, abends wurden gab es gar keine Gehsteige, ja. Die wurden gar nicht hochgeklappt, da brauchte man nichts hochklappen. Bin eines Abends mal vom Gemeinderaum, der eine Doppelgarage war, rübergegangen zum Haus, wo wir gewohnt haben. Ich bin fast in die Wieke gefallen, also so dunkel war das da. Also Licht gab es da auch nicht. Entschuldigung, also jetzt nicht, dass ihr an die Ostfriesen-Witze denkt. Ja. Ein bisschen ist schon dran, also die sind ja nicht von ungefähr. Aber ich war über 2-2,5 Jahre unterwegs und alles, was ich an Erneuerung reinbringen wollte, wurde grundsätzlich erstmal abgelehnt. Ich war ja der Neue und der Neue muss sich immer danach halten, was gesagt wird. Also ich hoffe, das ist bei euch nicht so, Jonas. Vielleicht musst du dein Gesicht mal hin und wieder lüften und lächeln, dass ich sehe, wie es dir geht. Wir kommen von der Schule, wir haben Ideen, da ist die Berufung, wir wollen alles ändern. Natürlich wollen wir das alles ändern. Wir sind ja noch stark und ich wollte alles Mögliche ändern. Das Erste, was ich ändern wollte, eigentlich musste ich alle Leute, die zum Gottesdienst kamen, musste ich mit einem VW-Bus abholen. Stell dir das mal vor, die kamen alle aus einem anderen Ort, aus einem größeren Ort. 10 Kilometer weiter entfernt. Keiner kam zu Fuß, weil keiner aus dem Ort kam. Aber 10 Kilometer musste ich sie alle anreisen. Die Kinder, 20 Kinder gab es da, 10 Teenager und ich hatte ungefähr 5 Leute im Gottesdienst. Und ich stand immer vorne und die 5 Gottesdienstbesucher saßen hintereinander auf Stühlen. Also stellt euch das einfach bildlich mal vorstellen. Ich bin verzweifelt. Ich habe dann immer versucht, hier den großen Prediger zu machen, von der Kanzel aus alles anzupredigen. Und irgendwann sagte ich, Dieter, das ist alles Blödsinn. Das Reich Gottes besteht nicht aus Form, ja, sondern in anderen Möglichkeiten. Lass uns mal so einen Stuhlkreis machen. Dann bin ich also rübergelaufen zum Gemeindesaal einer Doppelgarage, wo der Herr ja auch seinen Segen verheißen hat. Da gab es also riesen Prophetien drüber, über diese Doppelgarage. Jeder weiß, dass Gott niemals für Gebäude eine Verheißung hat, sondern für Menschen. Aufgepasst. Ich bin froh, dass es das Volk Israel gab, das über die Feuersäule und die Wolkensäule geführt wurden. Ey, manchmal heißt es aufstehen und mitkommen. Und manchmal waren es Tage, manchmal waren es Monate. Über 40 Mal mussten sie aufstehen und losziehen. Also keine Gemeinde kann sich den Luxus erlauben, stationär zu sein. Sondern da muss Bewegung rein. Also war ich da und habe dann Stuhlkreis gemacht und ich wollte gerade wieder rübergehen, meine Tasche holen. Ich wollte den Saal ja vorbereiten, ich war ja für alles zuständig. Da schrie mich die Frau des Gemeindeleiters an auf eine Weise, wo ich sage, wow, wie geht das eigentlich? Dieter, das ist ein heiliger Raum und der wird so bestuhlt, wie wir das hier sagen. Stuhlkreis ist nicht angesagt und hat mich also zusammengeschrien und mich wirklich meines Glaubens enthoben und keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie es mir passiert. Das kommt Gott sei Dank heute nicht mehr vor. Ich bin nach Hause gegangen und habe echt geweint vor Gott. Habe gesagt, Gott, was soll das hier? Was mache ich hier? Ist das Gemeinde oder worum geht es? Geht es um Formen, um Strukturen, um Tradition oder was passiert hier? An diesem besagten Morgen war meine Predigt über Jericho. Jericho, ihr kennt die drei Schritte, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Uhr nicht aus den Augen verliere. Bei solchen Geschichten kann das leicht passieren, also hey, holt mich zurück. Macht ihr. Die machen es ja. Drei Punkte hatte ich gehabt, wie jeder das auch auslegen würde, Jonas wahrscheinlich auch. Also erster Punkt war, die mussten um Jericho herumziehen. Wie war das? Am 6 Tagen einmal und am 7. Tag 7-mal, macht 13-mal. Gute Frage ist ja, warum denn so oft? Meine Auslegung war, wahrscheinlich so oft, bis sie kapiert haben, dass Jericho eine Stadt war, die man nicht einnehmen kann. Und es ist gut zu kapitulieren. Erster Punkt, Kapitulation. Zweiter Punkt, sie sollten in den 13 Mal, die sie rumliefen, was sollten sie machen? Also zumindest 12-mal sollten sie die Klappe halten, schweigen. Beim 13. Mal sollten sie ein Kriegsgeschrei geben. Also zweiter Punkt war, halt deine Klappe. Hör auf zu reden darüber, was dich bedrängt und was du für Probleme hast. Sag es nicht allen Leuten, wie es dir geht. Denn es gibt den dritten Punkt, fange an, Gott zu danken. Fange an, ein Kriegsgeschrei, ein Dankesgeschrei, ein Siegesjubel zu erheben über das, was da geschieht. Denn das ist der Weg, wie er Gott einen Weg bahnt. Wer Dank opfert, der bahnt einen Weg zum Herzen Gottes und auch ein Herz und ein bahnt einen Weg aus der Problematik. Jetzt stand ich da und wusste, diese Predigt soll ich halten. Aber diese quälende Situation hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Dann hat Gott mir Folgendes gesagt, Dieter, diese Predigt ist deine Predigt. Diese Predigt ist der Weg aus deiner Situation. Du hast 2 Jahre, leidest du jetzt unter einem enormen Druck, nichts kannst du ändern. Aber fang an, das zu tun. Erstens, ich habe angefangen, an diesem besagten Morgen die Predigt auf mich zu münzen. Das ist immer gut, wenn der Prediger immer für sich selbst redet und auch jeder, der Hauskreisleiter ist. Das Erste, was ich getan habe, ich habe gesagt, Gott, ich kapituliere vor dieser kleinen Gemeinde. Ich kann sie nicht verändern. Ich wünsche es, ich könnte es. Zweitens, ich halte meine Klappe. Ich konnte mit jedem darüber reden, wenn meine Familie aus Friesland kam oder die Bibelschule kam mal mit einem Bibelschullehrer und keine Ahnung, wer immer war, habe ich gesagt, das ist ja eine Ungerechtigkeit, ich würde das gern ändern, aber die glauben mir nicht. Und weil, versteht ihr? Wir reden und reden und reden uns um den heißen Brei und manchmal ist das die Abwärtsspirale unseres Lebens. Ich habe aufgehört, mit Conny habe ich das damals vereinbart, sie sitzt hier als mein Zeuge, wir haben uns geeinigt, wir werden nie mehr mit irgendeinem Menschen über die Situation reden. Aber drittens, wir werden anfangen, mit Gott darüber zu reden. Und zwar nicht in der Weise, dass wir es beklagen, sondern indem wir anfangen, Gott zu danken. Das war der schwierigste Punkt. Da fang mal an, Gott für Dinge zu danken, die du überhaupt nicht kapierst und verstehen kannst. Wo du sagst, Leute, das ist absolut nicht im Plan Gottes. Weißt du es? Weißt du es wirklich? Fang an zu danken. Also haben wir angefangen, in unserem Gebet Gott zu danken. Was ist passiert, was ich 2 Jahre lang, das ist wirklich so, was ich 2 Jahre lang nicht verändern konnte, hat Gott innerhalb von 2 Wochen komplett gechanged, vollkommen geändert. Warum? Weil Gott auf einmal gesehen hat, ich habe was kapiert, ich habe eine Botschaft kapiert, ich bin an einem Mauerstück nicht zerbrochen, sondern ich bin an diesem Mauerstück letztendlich gewachsen. Und Gott hat gesagt, und jetzt zeige ich dir mal, was ich kann. Ich glaube, man kann an Mauern dann wachsen, wenn man anfängt, Gott zu danken. Für Menschen, für Situationen, für Dinge, die man nicht versteht. Warum? Weil wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten wirken wird. Du wirst daran wachsen, wenn du andere in deinem Leben nicht länger verantwortlich machst für deine Entwicklung. Dass du nicht sagst, Leute, weil die so waren oder weil der Mensch oder weil ich in der Situation war, deswegen bin ich so, wie ich bin. Und man gibt Verantwortung weiter und sagt, die sind schuld. Wenn du aufhörst, darüber mal so zu reden, sondern sagst, Gott, ich bin verantwortlich für mein Leben. Niemand ist verantwortlich. Und ich entscheide mich dafür, positiv da reinzugehen. Josef wuchs an seiner Mauer. Wir können es daran sehen, als er sich seinen Brüdern zeigte, da sagt er, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Josefs zweite Mauer wurde verleumdet. Welch ein Angebot! Die attraktive Frau des Potiphas, an dessen Hof Josef ja diente, bietet ihm ein sexuelles Abenteuer an. Ihr Mann war nicht zu Hause, niemand würde es mitkriegen. Was für eine Riesenchance. Aber Josef blieb konsequent in seiner Haltung zu Gott gegenüber den verlockenden Angeboten, die er bekam. Seine Antwort war atemberaubend. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Wie sollte ich gegen Gott sündigen? Da war eine saubere Haltung in ihm. Josef lebte sein Leben vor Gott, als er noch im Schattendasein war. Noch nicht mal auf dem Präsentierteller, nicht öffentlich. Im Schatten, da entwickeln sich die Zweige. Da beweist es sich. Man sagt ja, den wahren Charakter erkennt man bei Nacht oder da, wo keiner zuschaut. Manchmal ist es auch so das Gefühl, auch für uns, auch Leiter, ja, die wir sehr angestrengt manchmal in einem, wie soll ich sagen, Windkanal stehen, wir können uns was erlauben. Ein Pastor sagte mal, treffe montags, also am freien Tag der Pastoren, niemals eine weitreichende Entscheidung. Da ist was dran. Im Ruhemodus, wenn du aus einer Phase kommst, triff niemals eine weitreichende Entscheidung. Die wird immer schlecht sein, nie gut. Wie kann man an so einer Mauer wachsen wie Josef, an der er jetzt stand? Er widersteht dieser Versuchung, läuft vor der Versuchung weg und naht sich zu Gott, wie es Jakobus 4 auch sagt, widersteht dem Teufel, flieht von ihm und naht euch zu Gott. Also er sucht buchstäblich die Nähe zu Gott, diese Verborgenheit mit ihm und konnte dann aus dieser Mauer hervortreten. Daran reift sein Charakter. Ein dritter Punkt, ich muss ja auch zum Ende kommen. Josef wurde vergessen. Durch die Verleumdung von Potiphas Frau landet Josef im Gefängnis, unschuldig in irgendeine Misere reingerutscht. Aber toll, das Gefängnis war nicht das Ende für ihn. Im Gegenteil, er wurde Stellvertreter des Gefängnisdirektors. Interessant, überall wo Josef war, wurde er immer von Gott nach oben katapultiert. Das war nicht sein Plan, das war Gottes Plan. Es heißt, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen der Hand Josef. Was für ein Vertrauenstyp war das? Was für ein ehrlicher Typ muss der gewesen sein, dass der Gefängnisdirektor sagte, ich vertraue dir die Gefangenen an und die Schlüssel und keine Ahnung, was er da machte. Das heißt, selbst in dieser misslichen Lage, wo es ihm dreckig ging, diente er Gott, indem er anderen diente. Er prophezeite dem Bäcker und dem Mundschenk des Pharaos in dieser Zeit ihre Zukunft. Er hätte auch verbittert sein können, Gott gegenüber, Gott, ich sag gar nichts, ich habe da zwar irgendwie eine Ahnung, aber hey, ich sag gar nichts, man hat mich hier eingesperrt, ich bin nicht mehr bereit, sondern er nimmt sein Leben in die Hand, sein Herz und bewahrt es vor solchen Einflüssen und er dient in vollkommener Hingabe. Ja, und trotzdem wurde er vergessen, gell? Was lernt der Josef an der Mauer? Ich glaube, dass er hier jegliche Anklage gegenüber Menschen verlor. Wir hören später von ihm, dass er dem Mundschenk, der ihm ja im Gefängnis vergaß, versprach ihm, dass er vorsprechen würde für ihn, vergaß ihn und auch seinen Brüdern gegenüber, die ihn in die Sklaverei verkauft haben, keinen Vorwurf machte. Er sagte zu seinen Brüdern, ganz interessant, da merkt man eine Reifung in seinem Leben, ihr braucht euch nicht zu fürchten, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Hast du darüber mal nachgedacht? Wisst ihr, wir übersehen oft, dass Gott Zeiten hat für gewisse Dienste und Aufgaben, die wir haben. Was ganz entscheidend ist, Gottes Zeit war für Josef hier noch nicht da. Oder meinen wir etwa, dass der Mundschenk Josef absichtlich vergessen hat, könnte man ja so sagen. Der hat mich absichtlich vergessen. Kennen wir diese Worte? Du hast das absichtlich gemacht. Nehmen wir mal den Ansatz. Wäre Josef sofort aus dem Gefängnis gekommen, so wie es ihm der Mundschenk versprach, wäre für ihn als Traumdeuter und auch als Verwalter kein Bedarf gewesen. Er wäre gar nicht gebraucht gewesen, ja? Denn zu dieser Zeit hatte der Pharao weder einen Traum, der einer Deutung bedürfte, noch gab es eine Hungersnot, die einen klugen Verwalter bedrauchte. Gott weiß Zeitpunkte unseres Lebens und er sorgt dafür und sorgt für dich vor. Das Geheimnis Josef, so ein Gedanke noch zum Schluss, wie überlebte Josef? Was war sein Geheimnis? Wir haben es gelesen ganz am Anfang. Josef streckte seine Wurzeln aus zur Quelle. Leute, der Josef hatte eine Beziehung zu Gott, eine Vertiefung in seinem Leben, dass ihm alles möglich wurde, durch alle Situationen zu kommen. Und an dem Hof des Pharaos, als er eingesetzt wurde, als sein Stellvertreter und Großverwalter, in dem Moment streckte Josef, so soll ich sagen, seine Zweige über die Mauer rüber. Da merken wir, da steht er jetzt im Blitzlichtgewitter. Da ist der rote Teppich da. Der war vorher nicht zu sehen. Aber Gott bereitete alles vor für sein Leben. Seine Quelle war sein Vertrauen in Gott. Er wusste, dass er mit Gott rechnen kann, immer. Leute, und jetzt könnte ich viele, viele einzelne Erfahrungsgeschichten aus meinem Leben einweben, wie das wirklich ganz praktisch aussieht und wie schmerzhaft das manchmal ist, genau zu diesem Punkt zu kommen: Ich vertraue dir, Gott, dennoch. Aber ich komme zum Schluss. Die Frage ist, hast du eine Quelle, nach der du dich ausstrecken kannst? Hast du einen Ort, wo du, ich sag's auch mal mit anderen Gedanken, hast du einen Ort, wo du vor Gott weinen kannst? Hast du einen Ort, wo du hineingehen kannst und sagst, Gott, jetzt tröste mich mal. Ich musste das lernen, weil ich bin nicht der Typ, der weint oder irgendwas tut. Also absolut nicht, Männer weinen nicht, das haben wir gelernt von unseren Müttern. Ja, echte Kerle, ne, sind aus Stahl und keine Ahnung. Hey Leute, das stimmt alles nicht. Ich habe gelernt, wenn ich verletzt wurde, wenn etwas unverständlich für mich war, weil ich eine andere Idee hatte, zu Gott zu gehen und sage, Gott, tröste mich jetzt. Unser Vater im Himmel ist eine Mutter, die trösten kann. Und eine Mutter vertröstet nicht, sondern sie tröstet. Und es ist ganz spannend, wenn du Kinder siehst, hier sind wahrscheinlich auch einige Eltern dabei mit Kindern, ich sehe sie jedenfalls hier. Wenn dein Kind sich irgendwo verletzt auf dem Spielplatz, was macht das Kind in dem Moment? Das Kind sucht die Mutter oder den Vater, in dem Fall eher die Mutter als den Vater, bedauerlich, so ist es, die Mutter. Und wenn die Mutter im Fokus ist, dann rennt das Kind auf die Mutter zu. Manchmal fängt es schon an zu weinen, manchmal weint es erst, wenn es bei der Mutter angekommen ist. Der Schmerz, die Verletzungen sind da, aber sie sucht den Trost. Kein Kind, niemals, also meine Kinder haben es nicht gemacht, meine Enkelkinder auch nicht. Sie sind nicht zum Rote Kreuzkästchen gerannt, weil sie genau wussten, wo das im Bad steht. Rote Kreuzkästchen holen Beta-Isa-Sonne oder was auch immer, Jod drauf aufs Knie, Pflaster drauf, dann zur Mutter. Mama, guck mal hier, ich habe ein Pflaster drauf gemacht, bin ich nicht super? Keine Mutter sagt, jede Mutter sagt, du spinnst doch wohl oder was. Das ist auch nicht normal, aber wir denken als Christen, dass das normal ist, wenn wir uns selbst versorgen mit allem, was wir so irgendwo gelernt haben. Leute, es ist so wichtig, dass wir eine Quelle haben, zu der wir zurückkehren. Und eine Quelle, die nicht nur uns Kraft gibt, Ideen gibt für neue Ideen oder für neue Dinge, sondern auch, wo wir Verletzungen lassen können, wo wir Verwundungen lassen können, wo Gott kommt mit seinem Jod, mit seinem Pflaster, mit seinem Schutz, dass das passiert. Spätestens als Josef und seinen Kindern Namen gab, daran merkt man, dass hier eine Reifung passiert ist, wird seine Widerstandskraft sichtbar. Widerstandskraft ist Resilienz. Widerstand heißt, auch in den bestimmten Dingen des Lebens zu widerstehen. Und er gab zum Beispiel seinem ersten Kind den Namen Manasse, der er vergessen lässt. Er gab seinen Kindern Namen, aufgrund seiner Lebenserfahrung, der vergessen lässt. Denn er sagt, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe. Und seinen zweiten Sohn gab er den Namen Ephraim, doppelte Fruchtbarkeit. Und er sagte, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. In Weinbergen müssen Reben nur mit Regenwasser auskommen, das wissen wir. Hier wächst, glaube ich, kaum Wein, meine ich. Also ich komme aus Heilbronn, aus der ganzen Ecke, da sind ungemein viele Weinberge. Und die Winzer sagen, der Weinstock muss nach oben hungern. So werden die Wurzeln angeregt, tief in der Erde auf Wassersuche zu gehen. Man spricht sogar, dass bis zu 30 Meter die Wurzeln in die Erde gehen, um auf Wassersuche zu gehen. Und dieser Prozess, dieser Wachstumsvorgang, der fördert die Aromabildung. Das hat mich vollkommen erstaunt und mein Herz tief bewegt. Leute, das, was mit uns geschieht und wodurch wir gehen, das ist ein Prozess der Reifung, der Veränderung. Und nichts geschieht von ungefähr. Da ist immer noch Gott, der die Dinge in seiner Hand hält. Und es ist wichtig für unser Leben, dass unsere Wurzeln so tief wie möglich wurzeln, wir uns dann hochhungern, das heißt zu Gott hungern, zum Haupt Christus, und dass wir dadurch ein Wohlgeruch, ein super Geschmack werden, angenehm für Menschen und für sein Reich, dass wir uns hochhungern. Hey, lass uns aufstehen und beten. Gott, du siehst uns nicht nur von Ferne, sondern von nahe. Du siehst, in welchen Prozessen wir uns gerade befinden, in welchem Wachstumsschub wir uns befinden oder in der Stagnation unseres Lebens, wo wir vielleicht an Dinge auch verzweifeln gerade oder Dinge eben nicht so rundlaufen, wie wir wollen, dass sie rundlaufen. Und dennoch vergessen wir sehr häufig, Gott, dass du der Gott bist, der die Kulisse unseres Lebens baut, der uns in Lebenssituationen heranreifen lässt, wie an den Josef, der uns angenehm machen will, weil wir Widerstandskraft entwickeln, weil wir unsere Wurzeln tief eingraben in die Quellen unseres Lebens, in die Quelle unseres Lebens, die Jesus, du Christus, für uns bist. Gott, wir danken dir einfach für diese Lebensbiografie eines Josefs und dass er an einer Mauer gewachsen ist, wo man doch keine Hoffnung hat, da, wo kein Wasser hinkommt oder wo sehr viele Steine sind. Gott, du, wenn du Berufungen aussprichst, dann spielt das keine Rolle, in welchem Umfeld wir uns befinden. Dann wird diese Berufung sichtbar. Und dann wird aus dem Ganzen etwas hervorkommen, was über die Mauer wächst und sichtbar wird zu deiner Ehre. Vater, wir danken dir für diesen Moment, den wir jetzt in deiner Gegenwart haben dürfen. Danke, dass wir uns jetzt entscheiden dürfen, zu dir Ja zu sagen. Oder vielleicht, wie ich damals kapituliere vor einer Situation, die ich nicht handeln kann, aber die ich gleichzeitig in deine Hand übergebe, damit du sie in deine Hand nimmst und sie veränderst. Gott, wo ich aufhöre, über Dinge mich ewig aufzuregen und zu reden und zu diskutieren und doch zu keiner Lösung zu kommen und letztendlich zu sagen, Gott, ich fange an, dir zu danken. Gott, hilf uns, dass wir niemals an der Mauer stecken bleiben unseres Lebens, sondern dass wir uns hoch zu dir, nicht nur hungern, sondern zu dir hochheben, zu dem lebendigen Gott. Und dass wir daraus eine neue Kraft und Widerstandskraft entwickeln. Danke, Herr, dass du das tust. In Jesu Namen. Segne die Gemeinde. Segne jeden Einzelnen, der hier ist und der an dem Livestream ist. Herr, wir bitten dich um deine Gnade, dass jedes Leben zu deiner Ehre gelingt. Amen. Amen. Ja, danke. So war länger als geplant, so ist es halt. Jonas, jetzt darf ich dich bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Ich kenne dich eigentlich gar nicht, aber ich habe eine Predigt von dir gehört, die letzte, die du gehalten hast. Ich fand die echt genial. Und da dachte ich mir, der Jonas ist echt ein total lieber Kerl. Der ist richtig rund, der hat irgendwie was zu geben. Der hat noch nicht mal einen Fehler gemacht in seiner Formulierung. Das finde ich, also dachte ich, wow, das kommt bei mir immer wieder vor. Das ist einfach so. Ich finde das echt klasse und ich freue mich, dich auch über diesen Weg mal kennenzulernen, zumindest ein bisschen ansatzweise. Dein Mentor, der Matthias, der auch hier ist, der kennt dich besser, der wird nachher nochmal was sagen. Ihr habt eine gute Zeit miteinander verbracht. So, heute ist dein Ordinationstag, deine Einsetzung in die Würde und in die Ehren eines Pastors. Und wenn man das weiß, der BFP ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, vielleicht als Information. Und der Bund verleiht diese Pastoren, Pastoren schafft, allerdings die Regierung der Körperschaft. Das heißt also, wie in der evangelischen Kirche, katholisch sind auch eine Körperschaft, sie verleihen uns das Recht, anderen einen Titel